Servus, Habideri und guten Tag. Du hörst nun Jam, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben. Von und mit Katrin Auer.
Servus, liebe Jam-Hörerinnen und habe die Ehre an den lieben Jam-Hörer. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir gehen heute gemeinsam auf ein Musikfestival. Es wird gesellig und darum empfehle ich, schnappt euch ein Getränk eurer Wahl und macht es euch bequem. Lasst euch überraschen, was der Gast heute euch so zum Erzählen hat. Bevor es losgeht, darf ich mich noch bedanken bei der Volksmusikakademie in Freyung für die Unterstützung. Und bei euch bedanke ich mich, wenn ihr den Podcast Jam weiterempfehlt, wenn ihr ihn auf Instagram abonniert oder beim Streaming-Portal eurer Wahl mit ganz, ganz viel Sternel bewertet. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und gute Unterhaltung mit Roland Pongratz. Habe die Ehre und herzlich willkommen zur 20. Folge von Jam, dem Podcast für mehr Musik und mehr Kultur im Leben. Ja, endlich ist Mai, endlich ist es wärmer, endlich sind die Tage länger und darum gingen wir heute gemeinsam auf ein Musikfestival. Auf das Rock im Park der Volksmusik, beziehungsweise wie es ganz offiziell heißt, aufs Drumherum Festival in Regen. Und mit uns dabei ist niemand anders als der Gründer und Organisator dieses Festivals, Roland Pongratz. Lieber Roland, wir werden sicher leimer hören, wie brutal viele Aufgaben du zu bewältigen hast und deswegen sage ich jetzt zu Beginn schon mal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du irgendwie zwischen zwei Terminen die Zeit für mich und die Jam-Gemeinschaft gefunden hast. Herzlich willkommen bei Jam, schön, dass du da bist, Roland.
Grüß dich und vielen Dank für die Einladung und ich bin gern gekommen.
Natürlich. Ja, das freut mich. Ich hoffe, du sagst danach auch noch unserem
Gespräch. Sowieso.
Du hast mir es nicht leicht gemacht, wenn ich versuche sozusagen, dich zu beschreiben mit ein paar Worten. Da fallen mir nämlich gleich ganz viele Wörter ein. Du bist der Tausendsasser, du bist ein Volkskundler, ein Musikant, ein Museumsleiter, ein Kurator, ein Kulturbeauftragter für den Landkreis Regen und auch ein musikalischer Leiter der Volksmusikakademie in Freyung. Ja, Roland, wie bezeichnest du dich denn?
Habe ich mir noch nie überlegt, wie er mich bezeichnet. Also normalerweise, wie mich meine Kinder immer gefragt haben, was ich eigentlich für Beruf tue, dann habe ich gesagt, also von der Ausbildung bin ich eigentlich Volkskundler. Und wenn du magst, dass er sich ganz besonders gut anhört, dann sagst du, ich bin Kulturwissenschaftler. Mhm. In Wirklichkeit beschäftige ich mich aber schon lange nicht mehr so intensiv mit Wissenschaft, sondern vor allem mit Management von bestimmte Veranstaltungen oder Einrichtungen. Und vielleicht Kulturmacher trifft es, glaube ich, am ehesten.
Ja, neudeutsch würde man wahrscheinlich sagen, du bist Kulturmanager, gell? Aber so jeder, der dich kennt in deiner Bescheidenheit, der weiß, dass du dich so nie bezeichnen wirst. Aber du bist ein Macher. Und diese Vielseitigkeit von all diesen Tätigkeiten, die wir gerade gehört haben, die hat eigentlich schon in deiner Studiumszeit begonnen. Ich habe da nachgelesen, du hast Volkskunde studiert, Musikpädagogik und Geografie. Übrigens haben wir da eine kleine Gemeinsamkeit, denn mein Traumstudium war immer Kulturwirtschaft an der Uni Passau, was du auch studiert hast. Das ist ja eigentlich genau diese Trilogie, was du studiert hast. Aber anders wie du habe ich nicht alles parallel dann studiert, sondern ein bisschen hintereinander. Aber ich möchte auf diese Vielseitigkeit zurück und da habe ich in einem Interview gelesen, dass du gleich nach deinem Studium in die Selbstständigkeit gegangen bist, was schon natürlich sehr früh ist, weil es den Job oder diese Stelle, die du irgendwie wolltest, die hat es nicht gegeben oder war nicht verfügbar. Was war denn das für einen Traumberuf?
Ja, du, das war ganz einfach eigentlich oder ganz komisch. Ich habe mir das ganze Studium hindurch eigentlich nie so wirklich Gedanken gemacht, was ich danach tue. Also mich hat einfach das Thema interessiert und deswegen habe ich das studiert. Und ich wollte das irgendwie zusammenführen, den volkskundlichen Bereich und den musikalischen Bereich. Darum Musikpädagogik und Geografie hat sich halt da gut dazu ergänzt. Das passt einfach gut. Haben wir aber nie Gedanken gemacht, was tut man denn dann noch eigentlich mit diesem Berufsbild genau. Naja, und wie es aufs Ende vom Studium hingegangen ist, haben wir gedacht, naja, was mag ich denn jetzt eigentlich da? Also ich hätte mir vorstellen können, irgendwie in ein Freilichtmuseum, das hätte mir schon irgendwie gefallen. Da war jetzt weniger Musik gewesen. Dann andererseits hätte man vorstellen können, ja, vielleicht Volksmusikpflege. Da ist jetzt dann vielleicht wieder weniger Volkskunde dabei. Und dann habe ich festgestellt, alle Steine, die wohl in Frage kämen, oder wo mir als erster wegen so ansprechend sind, eigentlich langfristig von Leib sitzt, die noch ewig brauchen, bis sie mal in Ruhestand gingen. Und dann war ein wenig ernüchternd tatsächlich. Und dann habe ich über Bayern Aussee meine Fühler ausgestreckt, wo kann man sich denn bewerben? Und haben dann tatsächlich nur eine einzige Stelle gefunden zu dem damaligen Zeitpunkt, ziemlich im hohen Norden. Aha. Wo man denkt, oh, leck, das passt aber jetzt gar nicht zusammen, weil ich bin schon auch einer gewesen, wenn ich in Passau war, bin ich völlig heimgefahren, geht einmal schnell auf eine Stunde zum Musikspielen und Ähnliches. Und wenn wir dann vorgestellt haben, ich muss auch von Hamburg oder irgendwo da oben runter pendeln, das geht nicht. Und war ich schon ein kleines bisschen verzweifelt fast, kann man sagen. Und dann ist ein Museumsleiter in Passau vom Oberhausmuseum, ein ganz großes Museum, auf mich zugekommen und hat gesagt, wir machen jetzt eine große Sonderausstellung und brauchen wir noch Leute. Magst denn nicht du bei uns da mit da in der Ausstellung? Ja, dann war ich natürlich Feuer und Flamme. Dann hat er gesagt, ja, aber es hat einen Haken, wir können dich nicht ausstellen. Dann habe ich gesagt, ja, toll, ich sollte aber vielleicht einmal irgendwie Geld verdienen und so. Sagt er, naja, Geld kriegst du eh, aber du musst uns halt Rechnungen stellen. Du bist praktisch, dann musst du wie ein Selbstständiger agieren. Und ich habe gesagt, na gut, dann mache ich halt das mit selbstständig, das wird schon irgendwie funktionieren. Und so ist das praktisch gleich losgegangen. Der Museumsleiter ist übrigens jetzt ein Leiter vom Haus der Bayerischen Geschichte, der Dr. Löbel, der war da damals dort.
Genau. Und du warst da 22, 23?
Nein, war ich schon echt 26 quasi.
Dennoch sehr früh in die Selbstständigkeit getreten, seitdem eigentlich durchgehend, oder?
Nichts anderes mehr gemacht. Ich habe inzwischen drin meiner Mama zuliebe einmal noch auf eine feste Stelle beworben. Bin dann damals da in die Endauswahl gekommen und da habe ich aber ganz schnell festgestellt, nein, das ist einfach nicht mehr meins.
Ja, du hast die vorher beschrieben, als Volkskundler zumindest, hast es deine Kinder so gesagt. In der Zwischenzeit hast du ganz viele andere Tätigkeiten auch angenommen, hast dich sehr stark für die Zeitung, für die Zwiefach eingesetzt, bist da Redakteur, verlegst die Zeitung mit einem großen Engagement und bist auch musikalischer Leiter der Volksmusikakademie in Freyung. Was ist die Volksmusikakademie, Roland?
Diese Akademie gibt jetzt quasi allen, die gern singen, tanzen, Musik spielen, die Möglichkeit, dort ihrem Hobby, ihrer Leidenschaft, auch ihrem Beruf, es können Profis genauso kommen, nachzugehen und ideale Probenbedingungen vorzufinden. Also die können da hinkommen, können eigene Probentage veranstalten, sie können an Seminare teilnehmen, die Leute, die wir veranstalten, zu ganz speziellen Themen. Du warst ja selber schon dort als Harmonika-Referentin, wo man wirklich saugute Referenten kennenlernen kann. Man kann auch mal Veranstaltungen dort durchführen oder man kann ein eigenes Seminar anbieten, wenn man das mag. Also es ist ein wenig so ein Rundum-Sorglos-Paket und das Besondere halt, die Räume sind alle akustisch durchgerechnet worden. Also jeder Raum klingt wirklich gut. Nicht so, wie man sonst, wir kennen ja das aus dem Seminarwesen, dass man durchaus einmal so in alte Schulhäuser unterricht. Und wenn du da einmal 3 Tage lang Trompetenunterricht gegeben hast, kannst du eigentlich dann vom Montag bis Dienstag frei nehmen, weil du erst einmal deinen Tinnitus loswerden musst.
Ja, ehrlich gesagt kennt man das auch von manchen Hochschulen. Also ich glaube, wenn man da als Studierender oder als Lehrkraft hineingeht, so wie es bei mir auch war in die Volksmusikakademie, da möchte man den ganzen Tag üben, weil das sind wunderbare Voraussetzungen. Ja. Ich habe mich heute ein bisschen erkundigt auf der Website, es heißt ja Volksmusikakademie, aber ihr bietet es mittlerweile auch für andere Bandformationen, Workshops an. Fällt dir da gleich mal was ein, was ihr noch im Portfolio habt?
Ja, also es ist ja so, dass in der Volksmusikakademie steht zwar außen drauf, aber proben darf da drinnen jeder. Also da kann die Rockband kommen, da kann die Jazz-Kombo kommen, da kann der Gospelchor kommen oder das klassische Orchester, Kammerorchester kann genauso da drin proben. Wir fangen mal jetzt an, aber bisher haben wir eigentlich immer nur unsere eigenen Angebote gemacht, ja, zu 95% aus dem Bereich Volksmusik. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt ein paar andere, auch aus anderen Genres, einfach um die Leute zum zeigen, hey, da kann ich mit meiner Musik auch dort landen. Weil natürlich, wenn ich jetzt an außen einen Stempel drauf habe auf Volksmusik, dann sagt der Rocker, naja, das ist scheinbar nichts für mich.
Genau.
Und wir machen halt jetzt was auch. Ich einmal Beatboxen oder ein Bavarian Bandcamp gibt es im Sommer, da wo wirklich die Rocker kommen können und können da auch ihre Leidenschaft frönen, um denen zum Zeugen, das können wir sonst auch nutzen.
Ich habe ja gesehen, es gibt auch Moderationskurse, Sprechkurse, also ein vielseitiges Angebot. Liebe Jam, Hörer und Hörerinnen, schaut vorbei auf der Website. Es sind super hilfsbereite Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Erkundigt euch, ob das für euch eine Band, was ist für euch eine Musikkapelle oder eben auch für euch ein Lore, wenn Vorbereitung vielleicht für eine große Prüfung, für ein Konzert. Man kann in Ruhe üben, weil man muss sagen, ein bisschen abgelenkt ist es ja schon. Das kann aber auch ein großer Vorteil sein, wenn man nicht abgelenkt wird.
Genau, es ist ein großer Vorteil. Das stellen zum Beispiel die Blaskapellen fest, weil wenn es woanders hinfahren, ist so gerne mal mit Autobahnanschluss, dass auf Nacht keiner mehr da ist, weil sie in einer anderen Band aushelfen. Mhm. Das machst du von Freiung aus genau. Nicht. Da fahren alle gesammelt hier am Freitag und alle reisen am Sonntag wieder gesammelt ab. Und mir bieten ja die Kurse, die wir anbieten, haben jetzt nicht nur, richten sie nicht nur an den Profi oder schon ausgewachsener, fortgeschrittener Musiker, sondern du kannst bei uns auch ein Instrument anfangen. Mhm. Also gibt es auch Seminare, wo ich einfach mal sage, mir hat immer schon interessiert, wie geht denn Alphorn? Mhm. Und dann kann ich es halt dort 3 Tage ausprobieren. Bei einem guten Lehrer, mir ein Instrument nach Möglichkeit vielleicht sogar noch ausleihen. Und nach den 3 Tagen beim Heimfahren kann ich dann entscheiden, ja, Tschakka, Alphorn ist mein Instrument, ich will eines und das mache ich jetzt in Zukunft. Oder ich kann sagen, war eine schöne Erfahrung. Genau. Ich schätze das, wenn wir anderen spät.
Also eine wunderbare Sache, die Volksmusikakademie in Freyung. Im Feed habe ich euch ein paar Infos reingepackt, die Internetseite. Schaut mal vorbei, schaut mal drauf. Es ist eigentlich für jeden und jede was dabei. Roland, ich würde sagen, wir sprechen jetzt um das Volksmusikfestival, ums Drumherum. Und bevor es soweit ist, hören wir uns was an von einer Formation, die du sehr gut kennst. Als Harfenist bist du da dabei. Von den Eftertam-Musikanten. Drumherum-Festival. Für viele ein Begriff, für viele aus der Volksmusik-Szene, aus Bayern, aber auch aus Österreich, auch aus anderen Regionen, du wirst es uns gleich erzählen. Und für alle, die jetzt zum ersten Mal was vom Drumherum-Festival hören, Roland, was macht das Festival aus? Was ist das? Für wen ist das?
Ja, das Drumherum ist quasi ein Festival für alle. Man kann es sich vorstellen, es ist wie ein Bürgerfest, da wo aber der Kern von der musikalischen Seite Volksmusik in allen Facetten ist. Und das allen Facetten, da die ganz fett unterstreichen, da haben die super Traditionalisten finden da ihren Platz, genauso wie alle, die mit Volksmusik ganz odrad umgängend und ganz neue Klänge damit versuchen zu entwickeln. Oder auch für Quereinsteiger oder Ähnliches. Mhm. Das Besondere an unserem Festival ist, dass die Musiker selber das Programm machen. Es wird quasi keiner gecastet oder Ähnliches, sondern also ich schreibe nicht aus und sage, diese 10 Gruppen möchte ich haben, sondern ich lade alle ein. Jeder, der wo sie findet in diesem Kontext vom Drumherum, ist eingeladen, es mitzugestalten. Und wenn der eine sagt, ich komme einen Abend und habe da einen Abend Zeit und spiele da gerne in einem Wirtshaus oder ein Konzert oder was auch immer, dann wird er so eingeladen. Und wenn ein anderer sagt, na, ich mag das in vollen Zügen genießen, ich bin 5 Tage vor Ort, dann kriegt er halt seine 2 oder 3 Auftritte über die 5 Tage verteilt. Und die sind quasi die offiziellen, in Anführungszeichen, Auftritte, wo man heute halt auf der Bühne findet und wo im Programmheftel drinsteht und wo die Gruppen vorgestellt wird in der App und auf der Website und was weiß ich. Aber wenn der dann drüber hinaus sagt, Sonntagvormittag suche ich mir ein Wirtshäusl und da spiele ich drin oder einen schönen Platz im Kurpark, eine Nischen zwischen irgendwelche Vorsitzenstauern, dann spiele ich da dort und das kommt dann dazu und das macht ganz viel von der Spontanität aus. Also die Besucher können und auch die Musiker, die sonst teilnehmen, die lassen sich quasi über dieses Festivalgelände, das ist ja mehr oder weniger die halbe Stadt oder Innenstadt.
Was man sagen, in der Stadt Regen.
In der Stadt Regen, genau. Kann man sie treiben lassen und steht quasi ständig vor einem neuen musikalischen Ereignis. Mhm. Und für den Zuhörer ist das Schöne, gefällt es mir, bleibe ich stehen,
okay.
Gefällt es mir nicht, lasse ich den links liegen und gehe einfach weiter. Mhm. Also, sodass man selber immer das suchen kann, wo es her ich denke. Mhm. Und für die Musiker ist es so, und für die Musikanten, die können halt dort echt einmal andere Stile erhören, ohne dass es weh tut. Mhm. Weil wenn ich sonst in ein Konzert gehe, so ich 20 Euro Eintritt, gehe rein und dann denke ich mir, naja, das war es jetzt nicht, aber dann bleibe ich halt freundlicherweise sitzen und tue das durch. Oder gehe vielleicht gar nicht hin, weil mir die Anzeige nicht angesprochen hat. Mhm. Und da kann ich halt wirklich hin, wenn es mir nicht passt, gehe wieder. Mhm. Oder ich finde mir da was und denke mir, naja, so schlecht ist jetzt das gar nicht. Ich mache es jetzt eigentlich, ich mag es eigentlich voll aufgeschlossener, die Musik. Und jetzt stehe ich vor einer so einer Traditionsstummmuse. Und dann spricht mir auf einmal der Klang voll an. Da kann man halt einfach gute Erfahrungen machen. Das ist jetzt für die Musikanten untereinander, das Publikum nimmt es ja eh anders wahr.
Also es ist eigentlich genauso ein Festival, wo man so ohne Vorurteile einmal andere Musikstilrichtungen hören kann, unter diesen Deckmanteln, unter diesem Begriff Volksmusik. Dennoch darf ich da gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Was ist denn jetzt so das Äußerste von dieser Schiene? Ich meine, eine Rockband wird jetzt da wahrscheinlich dann weniger anzutreffen sein, aber könnte da jetzt eine irische Band kommen oder eine Gruppe, eine Formation aus dem Balkanbereich? Hört man sowas bei euch auch?
Ja, das hört man auch. Die loben wir nicht speziell ein, das ist ganz lustig, sondern die finden das selber. Und ich sage immer, wenn einer anruft und sagt, also wir machen das und das, können wir da mitmachen, dann empfehle ich mir, schau dir mal auf unserer Homepage um und wenn du dort ein wenig durchgelesen hast und durchscrollt hast, wenn du dann das Gefühl hast, das passt zu dir und du passt zu dem, dann bin ich mir überzeugt, dass das auch funktioniert.
Okay.
Wenn du zuerst schon mit einem komischen Bauchgefühl kommst und denkst, naja, so viele Lederhosen, das hält ja auf einen Hafer gar nicht aus, dann sollst du auch dort nicht spielen. Also dann ist ein Schmarrn, auch wenn du da ein riesen Publikum vorfindest, weil das Publikum ist dann auch knallhart. Sag's jetzt einmal ganz verkürzt, wenn du da auf der Bühne ein Herzlein-Programm ablieferst, dann wirst du relativ schnell allein sein. Da hast du nicht mehr vor dir, weil die wollen was anderes hören. Die kommen wegen was anderem. Und deswegen funktioniert das eigentlich gut. Ich kann mich überhaupt nur an einen Fall erinnern, der wo schiefgegangen ist, so richtig schiefgegangen ist. Und das war eher so, dass das, wie soll ich denn sagen, überambitionierte Eltern gemeint haben, sie müssen ihre Kinder dort pushen.
Okay.
Und die waren halt gar nicht in der Lage dazu, das Publikum anzusprechen, haben völlig das falsche Programm und alles, da war alles irgendwie daneben. Wir haben die Kinderleiter, ich habe es selber live auch gesehen, ein Stückchen, aber das hat man eigentlich vorher schon kommen sehen können und ich habe auch mit der Mutter vorher einmal geredet gehabt, aber die war fest davon überzeugt, dass es funktioniert und es hat halt dann nicht funktioniert. Alle anderen, so Musikanten können sich eigentlich schon gut einsortieren, ob das passt oder nicht. Und von den anderen Ländern, natürlich ist andere Volksmusik aus anderen Ländern und Regionen herzlich willkommen und wir haben in der Vergangenheit, also wir haben es noch nicht zusammengezählt, aber 15 Länder oder so bringen wir bestimmt schon zusammen, wo irgendwelche die anrufen oder eine E-Mail schreiben aus Katalonien und sagen, hey, wir haben das Festival auf einer Seite oder es hat ja wer erzählt und wir dachten, da kommen wir oder Ungarn oder Slowaken oder Polen waren schon da und Franzosen, da wo du sagst, naja, Freile, wenn ihr was in die Richtung macht, kennt es, herzliche Einladung. Es gelten die gleichen Bedingungen wie für alle anderen auch, weil die sind schon für Musikanten eine Herausforderung, kann man auch sagen. Wir lassen die Ei zu Übernachtung und Frühstück und mehr können wir bei der Anzahl einfach nicht finanzieren.
Ja, ist logisch.
Und dann muss auch der Spanier schauen, wie er da herkommt. Und die nehmen das auf sich, so nenne ich es jetzt einmal, weil sie halt sich davor versprechen, dass da ein gutes Feedback kriegt oder einfach auch was dazulernend oder einfach ihren Horizont weiterer musikalisch und das war jetzt eigentlich immer so. Wir haben auch mit den meisten, die da waren und auch von den ausländischen Gruppen immer noch in Kontakt, auch wenn es vielleicht schon zwei oder drei drumherum sind, nicht mehr da waren.
Jetzt haben wir Anfang Mai, das Festival findet immer statt um Pfingsten, das heißt dieses Jahr um den 20. Mai rum.
Genau.
Wie ist das jetzt? Kann sich eine Gruppe noch bewerben? Kann man einfach spontan vorbeikommen zum Spielen? Braucht man als Besucher, als Besucherin ein Ticket? Wie schaut denn das aus? Mhm.
Also als Musikant, die Anmeldefrist ist abgelaufen, weil wir jetzt natürlich schon lange in Programmmacherei sind und das Heftel dann auch rauskommt und das Programm für die Bühnen feststeht. Aber wenn sich jetzt einer spontan entscheidet, der kann natürlich da hinkommen. Er kommt jetzt nicht auf die große Bühne, aber er, also große Bühne in Anführungszeichen, die halt hingebaut wird. Mhm. Aber er kann genau noch in einem Wirtshaus mit da oder er kann im Kurpark spielen oder wo er sich halt ein Platzl findet, ist er gern willkommen. Und für die Besucher ist es so, unser Festival kostet keinen Eintritt. Also man kann jederzeit dazukommen.
Oh, Wahnsinn. Wie lange geht das Festival?
Das geht immer am Donnerstag vor Pfingsten an oder eigentlich genau nur am Mittwoch vor Pfingsten. Da haben wir schon ein wenig so einen Aufgalopp in einem Zirkuszelt, wo wir mal ein wenig so testen, wie geht's denn. Aber das sind eher noch die Einheimischen, die da hingängen. Aber ab Donnerstag auf Nacht ist das offizielle Eröffnungskonzert und dann geht's durch bis Pfingstmontagabend. Wird die Nacht zum Tag und der Tag zur Nacht, wie man mag.
Kann man sich wirklich so vorstellen, oder? Dass man da vielleicht bis in die späte Nacht und dann schon wieder in die frühen Morgenstunden wahrscheinlich Musik hört, wenn man in Regen rumspaziert.
Findet man praktisch immer was rund um die Uhr.
So bei anderen Festivals kennt man das jetzt, dass man da irgendwo campieren kann, dass man wo seine Zelt aufschlägt. Wie schaut denn das aus bei euch?
Campieren kann man nicht mit dem Zelt. Sowas haben wir leider nicht bei uns in der Ring. Aber natürlich gibt es viele Ferienwohnungen und Hotels und Pensionen im Umfeld. Wir haben die Musikanten auch alle untergebracht, auch zum Teil in sowas ähnlich wie Schullandheime und sowas. Mhm. Aber da findet man direkt in den Ring, wird es schwierig, weil das ist einfach erledigt. Aber so im weiteren Umfeld, da muss man halt dann mit der Waldbahn reinschatteln. Das ist ja das Günstige, weil man fährt praktisch mit der Waldbahn nach Ring zum Beispiel rein, steigt vom Zug aus und nach 200 Meter stehst vor der ersten Bühne. Also da brauche ich mal kein Auto schnappen.
Es ist, klingt nach einem irgendwie unkomplizierten, zumindest für die Besucher, für die ist sicher einiges an Aufwand dahinter. Es klingt nach einem unkomplizierten Festival, nach einem, wo Gemeinschaft eine ganz große Rolle spielt. Und hast du jetzt von den letzten Jahren schon Erfahrung, woher kommen die Leute und wie viele Leute kommen zum Drumherum-Festival?
Leute haben es ungefähr 50.000. Wird geschätzt immer von der Polizei. So
50.000.
Genau, 50.000.
Zum Vergleich, ich habe heute einmal nachgelesen, das Rock im Park hat ca. 70.000 Besucher und Besucherinnen. Das ist eigentlich schon krass. Freilich ist das vielleicht zwei Tage kürzer, aber also klar. Der Vergleich mit Rock im Park, der Volksmusik, der stimmt schon ein
bisschen. Ist nicht so weit weg, das stimmt schon. Vor allem bei uns ist es ja so, wir haben jetzt nicht ein riesen Festivalgelände, wo einfach abzeigend ist oder so, sondern du lässt dich einfach durch die Stadt spülen. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne am Ganzen, dass das an jedem Haus irgendwie stattfinden kann oder zum Teil auch in Privatwohnungen dann stattfindet, weil sie halt Ringerer mit Musikanten kennenlernen, im Wirtshaus, im Park, wo auch immer, und dann sagen, hey, wenn es morgen Nachmittag nichts zum Tun habt, wir haben bei uns auf der Terrasse, mach mal Kaffee und Kuchen, Tante Eulalia kommt da. Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, spätestens ein wenig, haben wir einen schönen Nachmittag miteinander. Und so schwappt es dann über und das ist super. Schon eigentlich ein gutes Gefühl. Und bei den Musikanten ist es so, meistens sind immer so offiziell angemeldet rund 350 Gruppen, die mal kürzer und mal länger da sind. Da kommt es dann am Schluss irgendwo so auf 2.500 bis 3.000 Musikanten, die das sind, weil wir sind ja keine ganz große Ensembles in der Regel dabei. Und ja, das ist schon ganz schöne Laden, die da zum Organisieren gehört. Aber mir ist zum Beispiel wichtig, während dem Festival, dass das immer den Eindruck macht, als wäre es gar nicht organisiert. Sondern es steht praktisch da und es passiert alles mehr oder weniger zufällig.
Ja, ein bisschen die Spontanität, was man halt die Volksmusikanten zuschreibt.
Genau, das gehört da einfach mit dazu. Und denen darf man auch ruhig was zutrauen. Also ich wundere mich selber als Musikant oft, wenn du wo hinkommst und umrahmst eine Veranstaltung und dann gibt dir der Veranstalter einen Ablaufplan in die Hand, der minutiös irgendwie obergetaktet ist. Wo man dann denkt, entweder traut er uns gar nichts zu, aber ich will seinen Plan durchschauen, dann weiß ich, das wird sich nicht ausgehen, weil ich habe noch kein Grußwort gesehen, das 1,30 dauert.
Hast du recht. 2 Wochen sind es noch hin, bis zur Eröffnung vom Drumherum-Festival. Ich würde sagen, wir schnuppern schon mal rein. Wir eröffnen es jetzt schon mal mit dem diesjährigen Eröffnungskonzert der Gesangskapelle Hermann und lassen es für uns singen. Ein Stück von der Gesangskapelle Hermann.
Herr Oberst, bitte zahlen, es ist doch schon halb 10. Ich sollte doch jetzt schleunigst zu mir nach Hause gehen. Verstehen's mir nicht falsch, es wär am Stammtisch noch nett. Doch der Vermensch wie ich nicht heut zu spät ins Bett. Der Schlaf um Mitternacht, das weiß doch jeder Mann. Er hält uns alle gesund, damit man hacken kann. Drum leg dich nieder, lass dich fallen, lob deine Akkus auf. Der Wecker, der ist früh gestellt und reißt uns alles bald raus.
Wir sind alle Leistungsträger, schaut's uns an, bitte Applaus. Schon aufs Wirtschaftsbarometer rasten uns nur selten aus. Wir sind alle früh aufsteher, nein, zu Pfeff ist, was ich mag. Wer braucht denn überhaupt noch einen Feiertag?
Alle zwei Jahre findet statt das Drumherum-Festival. Das heißt, falls jetzt jemand von euch daheim oder wo auch immer ihr jetzt gerade den Podcast hört, diesen Podcast jetzt zufällig erst im Juni hört oder im Juli oder sogar erst im Winter, es ist nicht schlimm, weil, wie es heißt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, also nach dem Drumherum-Festival ist vor dem Festival und das nächste findet statt 2026. Also es kann sich schon wieder der nächste drauf freuen. Und das erste Mal hat das Festival stattgefunden, ob geplant oder ungeplant, das wirst du uns jetzt gleich erzählen, 1998. Wie ist das entstanden?
Ja, es war schon geplant. Vielleicht nicht so, dass das gleich irgendwie mit Fortsetzung und so ist. Die Idee war ganz einfach, oder die Geschichte war ganz einfach. In Ring hat es ganz viele Jahrzehnte lang eine Volksmusikwoche, ein Seminar gegeben. Das hat die katholische Erwachsenenbildung veranstaltet. Und ich war das erst als Kind schon als Teilnehmer dabei und dann bin ich irgendwann in Kinderbetreuung eingewachsen und dann irgendwann bin ich Referent geworden und bin ein bisschen in die Organisation auch mit dazugekommen. Und dann 1997, nach dem Seminar, das war am Pfingsten, der Pfingstwoche, hat der Geschäftsführer von der katholischen Erwachsenenbildung, der Benno Grassl, zu mir gesagt, du, nächstes Jahr haben wir übrigens 20-Jähriges, da müssen wir sauber eine Jubiläumsveranstaltung machen. Und dann habe ich ein wenig so salopp zu ihm gesagt, du, ich habe überhaupt keinen Bock auf so Jubiläumsveranstaltungen, ich weiß genau, wie das ausgeht, da 1000 Grußworte und Ehrungen und was weiß ich was, und dann um 11 Uhr, wenn die Leute heimgehen, dann können die Musikanten endlich zum Spielen anfangen. Dann hat er mich so mit ganz großen Augen angeschaut, er war selber kein Musikant, und habe gesagt, ja, wenn es so gescheit daherritzt, dann lass doch halt was anderes einfallen. Und dann bin ich echt heimgegangen und habe mir mal überlegt, was möchte denn ich da eigentlich haben? Und ich habe schon ein paar Festivals erlebt gehabt, lustigerweise. Wenn man überhaupt ein Vorbild fürs Drumherum suchen will, dann war das eins in Spanien, in der Nacht von Andorra, da war einmal, die dort Volksmusik gefeiert haben, kann man nicht anders sagen. Und dann habe ich so diesen Grobplan aufgeschrieben, so 3 oder 4 DIN-A4 Seiten waren das. Im Grund eigentlich immer noch alle Bestandteile, die jetzt auch noch eine Rolle spielen, haben da auch schon mit drauf gestanden. Und dann bin ich wieder zu ihm gegangen, zum Benno Grassl, und habe gesagt, da schau her, das haben wir jetzt einfallen lassen. Und ich habe vorher mit keinem über das so wirklich geredet gehabt. Und während dem Vorstellen habe ich mir dann gedacht, mein Gott, du bist doch wahnsinnig. Was soll denn das für eine Veranstaltung werden? Wer soll denn das stemmen? Wie soll man denn das finanzieren? Wie soll denn das gehen? Und er ist dann mir gegenüber gesessen, war erfahrener Organisator von alles Möglichen und hat dann gesagt, na, gute Idee ist schon, aber puh, das weißt du und das weiß ich, so werden wir das nicht zusammenbringen. Das wird schwierig. Aber sei Erfahrung war folgende, wir nehmen das Ding, legen wir es jetzt in den Schublon rein, schlafen wir ein paar Mal drüber und dann nehmen wir es wieder aus dem Schublon raus und vielleicht ergibt sich dann irgendetwas oder wir machen einen Teil davon. Hat sich eigentlich schon ganz gut angehört. Und dann war es tatsächlich, wir haben es sprichwörtlich in den Schublon rein, da bei ihm im Büro, und ich weiß noch gut, 4 oder 5 Tage drauf, ein riesen Zeitungsartikel bei uns im Lokalteil: Die Stadt Regen feiert 850-Jahr-Feier im Jahre 1998. Der Stadtrat hat Geld in den Haushalt eingestellt und ruft jetzt die Regener Bürger auf, Ideen einzureichen, wie man das feiern kann. Hooray. Nächsten Tag einen Termin beim Bürgermeister, das Ding wieder außer aus dem Schubl und zum Bürgermeister marschiert, dem vorgestellt. Das Glück gehabt, dass der Bürgermeister damals Walter Fritz ein Musikant war, der sich das vorstellen hat können, dass das funktioniert. Und der hat dann gleich gesagt, ja, das machen wir, so tun wir. Und dann haben wir wieder heimgegangen vom Rathaus in das Büro vom der KIB. Und die haben dann gesagt zu dem Benno Grassler, du, jetzt, ich kriege echt ein wenig wackelige Knie, weil ich habe mit keinem darüber geredet. Es könnte ja auch sein, dass alle anderen, die Institutionen der Volksmusikpflege, sagen, ja, so ein Schmarrn, was machen sie denn jetzt da? Also gegen das möchte ich jetzt eigentlich nicht laufen. Und dann haben wir einen Angriffer vom Landesverein für Heimatpflege, Franz Schötz, und die haben gesagt, pass auf, wir haben da so eine Idee, haben sie am Telefon wegen so viel Zeit, und dann sagt er, ja, kannst du mir die paar Zettel nochmal faxen? Ich faxe euch auch was. Okay, ein paar Minuten später rumpelt das Fax raus, haben da zwei oder drei Zettel gewesen und ist zu 60-70% deckungsgleich.
Aha.
Dann ruft er wieder an und sagt, Geld schaust. Sag ich, ja, jetzt schaue ich schon, wo soll denn jetzt das sein? Dann sagt er, stell dir vor, wir haben in einer Runde der hauptamtlichen Volksmusikpfleger die Idee gehabt, so einen Treffpunkt für Volksmusik zu schaffen, irgendwo in Bayern, das, da wo kein Wettbewerb dahinter steckt oder nichts, kein Druck, sondern einfach an so einen Treffpunkt. Das ist das Grobkonzept, das wir gemacht haben. Aber es ist im Sande verlaufen, weil wir jemanden haben, der das organisatorisch macht, und wir wissen nicht, dann was für ein Ort. Jetzt wissen wir es. Es wird in Ring sein. Und dann haben wir halt alle unsere Kompetenzen zusammengeschmissen, und seither ist das alle zwei Jahre in Ring.
Und was hat sich da von Jahr zu Jahr oder alle zwei Jahre, wenn wir es ganz genau nehmen, was hat sich verändert? Wie hat sich das entwickelt?
Das war alles, beim allerersten Mal war das wie ein Meteoriteneinschlag. Weil ich habe mir keine Vorstellung selbst gemacht über Größe. Wie groß wird denn sowas eigentlich? Also da waren schon Freiluftbühnen, zwei, drei, irgendwas. Aber dann hat sich ganz schnell rausgestellt, leck, wir haben echt einen Volltreffer gelandet. Die Musikanten haben voll Bock auf das. Wir haben dann im ersten Jahr 100, ich glaube genau 100 angemeldete Gruppen gehabt, wo es, also mit der Größe, also ich habe nicht damit gerechnet, ich habe irgendwas 20, 30, irgendwas in der Ding mir vorgestellt gehabt, und dann waren das 100 Gruppen aus ganz Bayern, die da Interesse gezeigt haben, und alle, die wo angerufen haben oder Mails geschrieben haben, da ist das mit den Mails eigentlich gerade erst losgegangen gewesen, so richtig.
Stimmt, ja.
Die dann Mails geschrieben haben, wir kommen heuer nicht, weil wir unseren Urlaub schon geplant haben, ist das nächstes Jahr wieder, weil dann kommen wir nächstes Jahr. Und dann hat sich eigentlich im Vorfeld, noch bevor es erste war, hat sich schon entwickelt, okay, scheinbar soll das vorgesetzt werden, oder müssen wir es fortsetzen, und haben wir damals für uns schon festgelegt, wenn dann nur alle zwei Jahre, weil das der Aufwand einfach gigantisch ist. Und dann ist dieses Wochenende gekommen, und dann sind an dem Wochenende 10.000 Besucher gekommen. Beim allerersten Mal. Und das war eine Sensation. Wirklich, weil, also man muss dazu sagen, Ring hat selber 12.000 Einwohner. Und jetzt hast du plötzlich 10.000 Leute auf die Füße. Also das hat die Vorstellung von jedem Volksfest, die bei uns sonst zur Hand gesprengt. Und war auch ganz anders. Und das Flair und das Wetter hat alles gepasst. Und dann ist es eigentlich wegen so lauffeuermäßig dahingegangen, wie man es sich eigentlich wünscht. Dass der eine dem anderen verzeiht und sagt, das nächste Mal kommst du mit und so weiter. Sowohl bei den Aktiven als wir auch bei den reinen Konsumenten. Und seither haben wir quasi in aller Munde.
Auf jeden Fall. Schön, dass man da so Unterstützung hat. Du hast das vorher schon gesagt. Man braucht ein bisschen Glück. Genau. Es liegt viel an einzelnen Personen, wie vorher der Bürgermeister, der auch Musikant war. Du hast ein wahnsinniges Engagement. Ich weiß nicht, wo du deine Stunden hernimmst. Du hast irgendwie mehr als alle anderen, möchte man meinen. Trotzdem würde ich mal behaupten, du wärst das auch nicht ganz allein schaffen, so ein Festival auf die Füße zu stellen. Wie kann man sowas stemmen? Ich denke mal, es gibt so viele Kulturbühnen da draußen, die am Hadern sind, die nicht wissen, wie man, ja, wie das nächste Programm über die Bühne geht, so einfach von der ganzen Organisation. Hast du da irgendwelche Tipps? Ich sage jetzt mal sogar für uns.
Ja. Es ist tatsächlich schwierig. Bei mir ist eine tragende Säule die Familie. Wird es sicher ganz voll kennen. Weil die sind halt am Anfang auch mit reingewachsen, und da unterstützt man sie halt. Und irgendwann, wenn du es zwei oder drei mit gemacht hast, ist das auch schon der Profi. Ob er es gelernt hat oder nicht, weil er macht halt diese Aufgabe zum x-ten Mal.
Aufgewachsen.
genau wächst ein und das ist also, das kann man, das zieht sich fort. Zuerst waren das meine Eltern. In der Zwischenzeit haben meine Kinder eingewachsen, die halt von klar auf im Kinderwagel schon am Drumherum gewesen haben und in der Zwischenzeit einzelne Bereiche schmeißend, weil sie genau wissen, wie der Papa tickt und wo es er doch gern haben will oder wie das ablaufen sollte und die das einfach gewohnt sind, auch Entscheidungen zu fallen, weil sie es halt immer erlebt haben. Mhm. Und ansonsten ist vielleicht ein wichtiger Tipp, auch frühzeitig loszulassen von manchen Sachen und sagen, okay, natürlich möchte ich, dass das alles so wird, wie man es ich vorstelle, aber ich kann nicht alles machen, also darf auch anderen entscheiden und mitgestalten. Und da stimmen wir uns dann vielleicht nur noch ganz grob ab und den Rest hat dann der freie Bahn. Mhm. Und das, glaube ich, ist schon ein wenig so eine Kunst, zum richtigen Zeitpunkt andere mitmachen zu lassen und nicht gerade herzunehmen als Handlanger quasi. Mhm. Und eine gute Gemeinschaft einfach. Wenn du oft alle helfst, dann helfen dir auch alle. Das kann ich schon so erfahren beim Drumherum, weil in der Vorbereitungsphase selber ist sehr, sehr überschaubar das Team. Freilich zwickt es manchmal, auch bei uns. Mhm. Wo du jetzt sagst, naja, jetzt braucht ihr aber noch drei.
Ja.
Die das und das machen könnten oder die sie dann da drin nicht sehen, das, wo ich möchte, dass sie tun. Weil da musst du halt weitersuchen oder es gibt es halt dann auch einmal nicht. Da muss man sich auch mal von einer Idee verabschieden, weil es nicht funktioniert. Weil so ein Festival besteht ja aus einer übergeordneten Idee und dann ganz viele kleine Ideen drunter. Mhm. Und manches lässt sich gleich umsetzen, es gibt Ideen, die trage ich seit dem ersten Drumherum mit mir spazieren und wir haben es noch nie realisieren können, weil es nicht passt hat. Zeit, Ort, Leid, egal was. Aber irgendwann kommt der richtige Zeitpunkt, dann sprudelt es aus dem Hirnkastel aus und dann machen wir es dann.
Du hast einen wunderschönen Satz gesagt. Wenn du alle helfst, dann helfen dir alle. Ich glaube, da kann sich jetzt jeder mal drüber Gedanken machen und währenddessen hören wir uns mal was an. Von Federspiel, einer Gruppe, die auch schon viele Male bei euch waren auf dem Festival und mittlerweile eigentlich alle Konzertbühnen in Europa bespielen. Roland, wie hat sich denn diese Region Regen durch das Festival verändert? Oder hat sie es überhaupt verändert? Hat Musik einen anderen Stellenwert dort gekriegt bei den Leuten?
Ja, Musik hat einen anderen Stellenwert gekriegt. Also es gibt eine große Wertschätzung für das, wenn sowas passiert. Mhm. Man geht nicht nur mehr auf große Namen, weil man festgestellt hat, wenn ich mich über so ein Festival treiben lasse und dann heißen die Holzscheitel-Museum, das sagt mir gar nichts, auch wenn ich es im Programmheftel drin lese. Und wenn ich dann davor stehe, stelle ich fest, wow, leck, die Holzscheitel-Museum, das ist aber der Knüller, das ist ja brutal. Die möchte ich öfter hören. Namen haben Schall und Rauch. Natürlich haben Namen auch immer gut, wenn man es nach außen tragen will, aber da haben die Leute, glaube ich, viel dazugelernt, dass man einfach da, auch mit kleinen Namen, wo es gut anfangen kann. Und das Zweite ist, habe ich so den Eindruck, die Leute stehen mehr auf handgemachte Musik. Mhm. Die lassen sich nicht mehr so leicht blöffen von irgendetwas, was aus irgendeiner Technik außer dudelt, sondern sie haben es schon gern, wenn der Musikant vor ihr steht und auf Wünsche reagieren kann und auch mit ihr redet und agiert. Das war zum Beispiel auch so ein Punkt vom ersten Drumherum, wo am Anfang damals 98 Musikanten auch ganz stark gefremdelt haben. Die waren das gar nicht gewohnt, die allermeisten, dass sie mit dem Publikum agieren, sondern sie waren es gewohnt, sie sitzen sich auf der Bühne, 5 Gruppen, und dann gibt es einen Moderator und der manövriert mich durch den Abend. Mhm. Und jetzt gibt es keinen Moderator. Also muss ich wahrscheinlich, um wenigstens meinen Namen mal bekannt zu machen, selber was einreden. Und dann passiert eh schon Interaktion. Und das kann ich auf einer großen Bühne mit der Technik machen. Aber ich kann es, wenn ich ganz neu bin und das noch nie gemacht habe, einfach im Kurpark, wenn ich da sitze am Straßenrand oder am Wegesrand, ganz einfach ausprobieren, weil da haben nur 10 Leute da oder steht eine ganze Traube um mich rundum, aber es tut bei weitem nicht so weh. Das ist gar nicht die Atmosphäre, die, wo ich sage, Hilfe, und der Zeitungsreporter fotografiert mich dann und schreibt in Zeitung, ich habe mich verrät. Nein, das ist bei dir keine Rolle.
Ja, also es klingt so spannend. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf meinen Besuch beim Drumherum-Festival. Wir können an der Stelle nur alle einladen, vorbeizuschauen, wenn es im Heuer nicht klappt, weil der Podcast zu spät kehrt, wann es dann halt im Jahr 2026, das macht gar nichts. Roland, auf eine Sache bin ich nur gestoßen, auch aus aktuellem Anlass, finde ich das jetzt ganz interessant, nur mit dir zu sprechen. Du gehst an Schulen unter dem Namen Volksmusik Plus, gibst du da Kurse oder hast du das gemacht? Mhm. Bin ich da nur auf dem richtigen Zweig? Magst und kannst du was dazu sagen?
Mhm. Also ich tue seit, weiß jetzt gar nicht genau, ich würde mal sagen, wahrscheinlich 20 Jahre. An einem Gymnasium einen Pluskurs unterrichten. Das ist für die quasi ein Wahlfach oder eine AG, wie man es nennen will. Manche können es brauchen, weil sie Punkte dafür sammeln, die Eltern, andere nehmen es einfach, weil sie Musikanten haben. Und ich versuche, die dort zusammenzufangen, alle Instrumente, die jetzt meinetwegen im Orchester nicht unterkommen oder auch, die muss ich nicht spielen wollen, oder auch alle die doppelt neu machen wollen, und mache mit denen dann Volksmusik. Da sind immer so, sag mal, 10, 15 Kinder, quer durch alle Altersstufen, also von der 5. Klasse bis jetzt dann wieder zu der 13., die ich zusammenbackelt in verschiedene Ensembles, von einer Blechmusik bis zu einem Sorten-Trio oder je nachdem, was für Instrumente das halt dabei sind. Und das Besondere ist eigentlich, weil eben das Jahrgangsübergreifen, das findest du quasi unter der Woche keinen Zeitpunkt.
Ja, genau.
Es ist unmöglich.
Ja.
Und darum habe ich mich mit den Kindern irgendwann und mit der Schulleitung darauf verständigt, wir machen das Samstagvormittag. Mhm. Dann haben die anderen Lehrer gesagt, wirst du niemals schaffen, da kommt kein Mensch. Mhm. Also ich kann jedem nur empfehlen, unterricht Samstagvormittag, weil da kommen die, die Lust haben.
Mhm.
Da, wo es eben nicht um irgendwelche Zeiten und so ob sie geht, sondern die, wo Lust haben, muss ich zu machen. Und das spielt für mich keine Rolle, ob das jetzt der weltbeste Musikant wird und vielleicht einmal ein Superstar ist oder ob er gerade erst angefangen hat mit seiner steirischen und halt dann auch kommt. Da muss ich eine Rolle für den finden und das taugt jetzt mir ganz stark. Also ich mag einfach mit so Kinder, ich bin jetzt nicht der typische Musiklehrer, das darf ich vermutlich nicht aushalten.
Mhm.
Wenn ich immer das tun müsste, aber da kann man halt auch viel Energie zusammensparen die Woche über und am Samstag hauen wir es dann am Vormittag aus und machen wir einfach coole Sachen.
Ja. Ja, Musik, überhaupt die kreative Ausbildung für die Kinder, so ein wichtiges Thema. Wir könnten da jetzt 3 Stunden drüber reden, weil das gerade als so ein aktuelles Thema ist, das auch gleichzeitig ein bisschen traurig machen kann. Ich finde es einfach nur bewundernswert und schön und bin dankbar, dass es so Leute gibt bei dir, Roland. Und ich hoffe, dass du für ganz viel Inspiration sein kannst. Für mich bist das auf jeden Fall. Und möchte zum Abschluss noch ein paar Fragen stellen, die eigentlich alle meine Gästen gleich stellen. Du kannst lang, du kannst kurz antworten, okay. Je nach Zeitempfinden. Und die erste Frage wäre da gleich mal, welches Musikalbum hat dich denn geprägt?
Kapelle Josef Pfeffer.
Kapelle Josef Pfeffer?
Genau, das war eine Blechmusik.
Aha.
Und es war eine Doku eigentlich.
Aha.
Also das war eine alte Blaskapelle aus Böbrach, die gespielt haben, wie man früher gespielt hat eigentlich. Und das haben Volksmusikpfleger und Forscher entdeckt und haben mit denen eine CD aufgenommen. Und für mich war das wie eine Offenbarung, wie ich das gehört habe, weil da hat nicht alles gestimmt. Aber du hast eine CD, die Lust am Musizieren auch kennt. Mhm. Also die haben, das waren lauter ältere Herren, zum Teil schon damals im 70er und 80er. Und die haben da mit einer Musizierfreude losgelegt, wie die Feuerwehr. Und da habe ich, das muss ich auch, also das war ja so, das muss ich auch haben, egal in was für einem Stil, weil ich gebe es zu, ich war erst auch einer, der wo unterwegs war und gesagt hat, es muss so glatt und so schön sein, wie es nur irgendwie geht. Und die dritte Stimme muss einfach gut ausgesetzt sein und da geht schon manches verloren. Das ist schon auch geil, wenn das wirklich gut ist und das alles passt, dann nehme ich nichts weg. Und das kann auch Musizierfreude ausstrahlen, aber ich habe in dem Moment gespannt, es kommt nicht darauf an, dass nur die richtigen Töne haben. Und das ist ein bisschen so mein Credo eigentlich bis heute, wenn ich jetzt an der Musikakademie oder sonst irgendwo Unterricht gebe, dass ich sage, Leute, volle Kanäle drauf los. Das ist wichtiger. Mir ist ein schräger, satt gespeilter Ton lieber, als wie ein hinzieherter richtiger.
Ja.
Riskiert es und haut es enger Gefeuer aus. Und mir ist gar nicht wichtig, dass, schon auch wichtig, so ist eine Stimme, ist schon klar, dass es eine schöne Musik wird. Kann jetzt nicht sagen, nur mit Fehler, das wird nichts. Aber wenn ich das dem Intent gebe und er geht vor unserem Kurs oder vor einem Auftritt oder auch wenn er daheim spielt, es gibt irgendwas beim Musizieren, dann ist mir das viel wichtiger als wie der richtige Ton. Und das habe ich in dem Album gelernt.
Was bedeutet für die Volkskultur?
Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage für einen Volkskundler, weil ein Volkskundler, der beobachtet grundsätzlich einmal alles. Und das ist dann auch Volkskultur. Also für mich ist es genauso interessant, wenn ich sehe, dass im Bundestag oder im Landtag ein Abgeordneter Vieri geht zum Rednerpult und hat eine Jeanshosen an. Weil damit ist eine bestimmte Konvention irgendwann einmal gesprengt worden.
Okay.
Weil vorher waren es alle im Anzug da. Und irgendwann, nach Joschka Fischer oder was weiß ich, wer es eingeführt hat, war das plötzlich möglich, dass ich auch mit einer Jeanshosen da hingehe. Das interessiert mich genauso wie das, was die Leute essen oder was bestimmte Gemeinschaften für sich, für Bräuche entwickeln, auch neu, die wo vielleicht auch nur einmal ein paar Jahre existieren, weil es halt in einem bestimmten Umfeld Brauch wird, dass man mit der Milchkandel und ein bisschen Gas ein Hochzeitspaar anschießt und nach 10 Jahren kennen sie es plötzlich schon nicht mehr. Aber dann war es 10 Jahre lang ein Brauch für eine bestimmte Gesellschaftsgruppe. Und das ist für mich Volkskultur. Aber es hat immer mit Gemeinschaft zum tun. Weil wenn ich jetzt wieder beim Parlament bleibe, wenn das nicht eine große Gruppe akzeptiert, dass der mit Jeans dafür geht, dann wird das entweder nur einmal machen,
verstehe.
Dann ist es einfach nicht passend, nicht der Brauch, oder es etabliert sich, so wie es jetzt dann halt war.
Ja.
Und das finde ich interessant zum Anschauen und darum ist für mich ganz schwer abzugrenzen, wo hört denn Volkskultur auf, eigentlich bei der Hochkultur, da hört es dann auf, das ist dann was anderes. Aber bis dahin ist alles interessant.
Ja, interessante Ansichten. Was ist es denn, warum du dir jeden Tag der Musik im Großen der Volkskultur widmest?
Weil ich die Leute gern mag. Und das ist immer mit Leid verbunden. Und ich finde, dass jeder besondere Stärken hat. Und leider kommen die Stärken nicht immer zum Tragen, sondern man schaut immer, was ist denn der Standard, was einer kennen muss. Und jetzt ist er da schlecht, also ist er schlecht oder was. Nein, das stimmt nicht. Sondern jeder hat einen bestimmten Bereich und das kann jetzt auch sein, weil meine Mama oder Eppern seine Mutter besonders gut kocht. Und das ist ein besonderer Wert.
Ja.
Aber der wird halt oft nicht erkannt oder geschätzt oder gewertschätzt. Mhm. Und ich mache das deswegen gern in diesem Bereich, weil da immer Leute beteiligt sind. Mhm. Es gibt praktisch das nicht ohne Personen. Reine Sachgeschichten. Mhm. Gut, ich kann Bauernmöbel aus dem 19. Jahrhundert mir anschauen, aber selbst da spielt die Person eine Rolle, die das gemacht hat und wie das verziert hat. Und ob sie der entwickelt hat oder ob er es geschnitzt hat oder gemalt hat, das Stil. Und darum mag ich das gern.
Cool, das finde ich brutal inspirierend. Da kann ich jetzt gar nicht recht viel mehr dazu sagen, weil das gerade in mir was bewegt. Aber meine letzte Frage kann ich noch stellen, Roland. Was ist denn noch so ein kulturelles Traumprojekt von dir? Das, von was träumst du da?
Ich bin gerade dabei, so einen Traum zu verwirklichen. Das nimmt gerade reelle Züge an. Ich habe mir immer schon gedacht, oder ich habe immer schon Ausstellungen gemacht, die mit Musik was zum Tun haben. Und das ist relativ schwierig, weil du in der Regel bei den Besuchern zwar auf Hörerfahrungen zurückgreifen kannst, aber sie haben keine Ahnung von Musik. Also sie wissen nicht, wie spielt man Gitarre oder wie geht das mit dem Tonsystem. Ich kann ihm sagen, das ist ein Tonleiter, ja toll. Aber wenn ich dann sage, es gibt 5 verschiedene Tonleitern oder noch mehr, wie erkläre ich dem das, dass das was Besonderes ist, dass man hinschauen muss, warum klingt mal anders wie du. So. Und so waren das immer nur so kleine Ausschnitte, die ein bestimmtes Phänomen behandelt haben. Und jetzt wird es in Freyung, wo sonst, ab 2027 ein Science Center geben, also ein Mitmachmuseum, das sie nur mit Schall, Klang, Musik, Hören, Phonetik beschäftigt. Und das ist nicht so dann, dass man durchgeht und schaut in Vitrinen ein und sieht da drin eine geile Stradivari-Ling. Und sagt, oh, so schaut der Stradivari aus, aha, ist auch wieder geil, aber was kann ich da sonst feststellen? War eine Möglichkeit? Nein. Sondern es sind lauter Sachen, es werden lauter Experimente drin sein, quasi, die ich selber als Besucher machen kann und machen muss, um mir einen Zugang zu einem Phänomen zu erarbeiten. Und da bin ich jetzt gerade dabei, also habe ich vor kurzem ein Vorkonzept dazu abgeschlossen und es wird halt jetzt immer näher und reeller, was man dazu braucht und die Planungen laufend auf Hochtouren. Und das ist echt, auf das habe ich total Bock, schon ganz lang das einmal zu beweisen, weil es gibt manche so Science Center, oder es gibt ja viele so Science Center in der Zwischenzeit, wo auch akustische Phänomene eine Rolle spielen, aber denen merke jetzt an ich auch, wenn ich reingehe, das ist schon gut, aber das hat kein Musiker gemacht, sondern das war immer ein Physiker. Genau. Der hatte da andere Herangehensweise, der kommt immer von der Schallseite und da ist dann eh gleich leicht kompliziert, wenn ich mit diesen Wellen und Sinuswelle hier und da longitudinal und was weiß ich, also ist eine ganz spezielle Sache, wird auch eine Rolle spielen bei uns, aber halt nicht nur, sondern wir werden noch netter an das Phänomen heranrücken, was passiert denn in meiner Umgebung, wo sie her. Muss nicht einmal nur das Musikinstrument sein, sondern auch was hört denn den ganzen Tag eigentlich um mir und um? Oder ist nicht vielleicht auch mal Stille schön?
Die Stille lassen wir jetzt ein bisschen zu. Ich darf mich jetzt bei dir verabschieden, Roland. Es war brutal inspirierend. Du bist ein Visionär, ein Macher der Volkskultur, kann man sagen. Du hast uns halt brutal schöne Einblicke gegeben. Du hast uns mitgenommen auf dein Festival. Darf ich nicht sagen, ich weiß, du magst es nicht, aber auf das Festival in Regen, aufs Drumherum-Festival. Und bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, möchte ich mich bedanken fürs Zuhören und kann euch nur sagen, der Sommer ist hoffentlich lang. Geht's hin, nicht nur zu den Großen, zu den Bekannten, zu den Top-Festivals, sondern geht's zu den Kleinen. Auch wenn's bloß in Anführungsstrichen halt das Bierzeit ist im Ort, wo man eigentlich schon seit Jahren nicht mehr war, weil man kennt's ja schon. Geht sie, die Leute machen was, die freuen sich, wenn man kommt, wenn man es unterstützt. Geht auf kleine Konzerte in Museen, es ist so viel geboten. Wir können so dankbar sein, dass wir ja wo leben dürfen, wo ein Geld da ist, um uns das zur Verfügung zu stellen. Also nutzen wir es, gehen wir hier und geben was zurück. Roland, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir jetzt schon mal viel Erfolg für die Durchführung des Festivals und ich freue mich, wenn wir uns dann eigentlich schon bald wieder sehen.
Ja, ich sage danke für die Einladung und ich freue mich nicht nur aufs Singen, sondern aufs Hören.
Servus, macht's es gut.
Servus. Thank you.